Hallo zur neuen Folge. Stellt euch eine Welt vor, in der Roboter und digitale Technologien die Art und Weise, wie wir medizinische Versorgung erhalten, revolutionieren. Zum Beispiel in der medizinischen Robotik, die nicht nur in der Rehabilitation, sondern auch in der Diagnose und Behandlung eingesetzt werden.
Zum Beispiel kann ein Roboter für euch eure Hand führen in der Reha. Das ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern Realität in einigen Kliniken. Diese Roboter helfen bei der präzisen Ausführung von Bewegungen nach Schlaganfällen oder Unfällen.
Genau, und bei der Medica-Messe in Düsseldorf letzte Woche wurde klar, dass diese Technologie nicht nur unterstützt, sondern auch die Arbeitskraft der Ärzte vervielfacht, wie Andreas Keibel von KUKA Medical Robotics sagt.
Dem Roboter muss man im Prinzip haarklein vorerzählen, was er machen soll, aber das macht er dann gut. In der Rehabilitation haben wir gesehen, dass die Therapeuten bringen dem Roboter bei, wie jetzt genau diese Therapie für diesen Patienten aussieht, weil der Roboter selber dumm ist, sage ich mal. Aber das kann er dann machen.
Neben physischer Unterstützung spielt auch die virtuelle Realität eine große Rolle in der Reha. Patienten können spielerisch ihre Ausdauer und Feinmotorik in virtuellen Welten trainieren, erklärt hier auch Barbara Stegmann von Living Brain.
Wir ermöglichen Leuten, den Alltag zu trainieren in diesen VR-Brillen, so realistisch wie es geht, so alltagsnah wie es geht, ohne die ganzen Gefahren, ohne die Überforderung, ohne ja, dass die Leute irgendwie Angst haben müssen, sich vielleicht zu schneiden in der Küche oder ähnliches, wenn sie das erste Mal wieder probieren, einen Obstsalat zuzubereiten.
Und was denkt unser Bundesgesundheitsminister darüber? Karl Lauterbach sieht zum Beispiel in der künstlichen Intelligenz eine revolutionäre Kraft. Der Minister findet, dass wenn Befunde zum Beispiel halbautomatisiert erstellt werden, wäre das für ihn schon eine Revolution, die auf uns zukommt.
Ja, vor allem der ganze Schreibkram, ne? Die Frage bleibt, können diese Technologien den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen wirklich ausgleichen? Die verstärkte Nutzung verschiedener Technologien im gesamten Sektor könnte wirklich helfen. Noch einmal Experte Keibel von KUKA.
Der kann dann mit mehreren Robotern viel mehr Leute bedienen in ihrer Therapie. Und dadurch, denke ich mal, werden die Kosten auch in dem System gesenkt werden können, weil der Kollege Roboter einfach günstiger ist.
Eine 500.000 Pflegekräfte fehlen bis 2035 im deutschen Gesundheitssystem, so Prognosen. Ob die Maschinen den Mangel an Arbeitskräften komplett ausgleichen können, ist natürlich ungewiss. Eine Entlastung sind sie aber in jedem Fall.
Ja, und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der neuen Folge, machen einen kleinen Themenwechsel hin zu schönen Postern und Familienunternehmen, die noch in Deutschland produzieren. Abonniert uns und bewertet uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
René Ruland ist heute bei uns. Schön, dass du dabei bist. Lieber René, zugeschaltet aus, weiß ich gar nicht, Berlin?
München.
München.
Hallo nach München.
München haben wir auch auf.
Vielen Dank.
München.
Neben Berlin. Ach, da, wo jetzt viele Unternehmen pleite geht.
Nein. Ich stelle dich einmal ganz kurz
Berlin
vor.
Berlin sind mehr.
Bevor wir ins Städtebashing kommen, starten wir doch mit einer kurzen Vorstellung. Und wenn man sich so deine Berufserfahrung anschaut, dann ist da durchaus eine Stringenz zu erkennen, sag ich mal. Also Gründer und Geschäftsführer von Printhouse, dann Kartenliebe bist du gewesen, Gründer und Geschäftsführer und dann bei Art Photo Limited, Unique gewesen, aber das hat ja auch mit MyPoster zu tun. Und da sind wir schon beim Stichwort. Da bist du eben Gründer und Geschäftsführer der MyPoster-Gruppe. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst?
Genau, ungefähr richtig.
Ihr seid ein Familienunternehmen, wenn man das mal so nimmt. Deine Frau ist mit drin, dein Bruder. Ihr habt zwei, du hast mit deinem Bruder das gegründet, deine Frau ist mit dazugekommen. Würdest du, Familienunternehmen hat ja in Deutschland so einen ganz eigenen Touch, ne? Also es ist nicht nur aus Prinzip Familie, sondern da hängt ja oft viel mehr dahinter, ne? Ob man jetzt Henkel und andere nimmt so. Ist das bei euch auch schon so? Ihr seid ja in der ersten Generation Familienunternehmen im weitesten Sinne. Also habt ihr da auch so ein gewisses Feeling dafür dann entwickelt?
Also ich tue mir auch total schwer mit dem Wort Familienunternehmen. Also es ist tatsächlich so, dass ich mit meinem Bruder gegründet habe und meine Frau ist seit 2013 dabei. Also ich würde ja persönlich sagen, du bist erst ein Familienunternehmen, wenn du es einmal durchgegeben hast an deine Familie. Und solange es noch erste Generation ist, sind wir ein Unternehmen, in dem mehrere Familienmitglieder arbeiten. Und dann schauen wir mal, was draus wird.
Okay, also ein Familien-Startup. Wohl Startup, dafür gibt es euch schon relativ lange. Aber ich meine, wenn man mit euch in Kontakt kommt, stolpert man natürlich auch relativ schnell über die Entstehungsgeschichte und mit irgendwelchen Ölgemälden, die ihr importiert habt. Erzähl mal, wie ist das gelaufen?
Ja, so haben wir angefangen tatsächlich. Ich habe auch BWL studiert in Bruchsal, in der Nähe von Karlsruhe und wollte eigentlich schon immer selbstständig werden, habe nie vorgehabt, mich irgendwo anstellen oder anzustellen zu lassen. Und wir haben dann, oder ich ganz früh zusammen mit meinem Bruder damals eben tatsächlich Ölbilder aus Asien importiert, haben die dann verkauft in Deutschland und daraus ist dann später die Malpusse entstanden.
Okay, Ölgemälde heißt europäische Meister oder chinesischer Meister?
Ölgemälde heißt tatsächlich, Ölgemeister heißt alles. Wir haben ehrlich gesagt einfach uns bei Google bedient an Bildern, mit Sicherheit halb legal und haben die dann Asien nachmalen lassen. Das konnten Sonnenuntergänge sein, diese krass fiesen Toskana-Sonnenuntergänge, die ab und zu noch irgendwo hängen. Tut mir leid. Und aber auch alte Meister wie Nachtcafé oder sowas, genau, die haben wir auch nachmalen lassen und haben die dann an Möbelhäuser verkauft in Deutschland. Und ein bisschen Europa.
Das sind ja fast schon die Anfänge bei Midjourney.
Ja, aber wie seid ihr darauf gekommen? Habt ihr ein Interesse an Kunst oder damals dann schlechter Kunst?
Nee, die Marge war hervorragend. Die Marge war gut. Wir waren damals in einen Freund besuchen in Shenzhen. Das ist eine der größten Konsumgütermessen dort, die es gibt. Und da standen wir bei einem Stand, der hat die verkauft. Und es war so unglaublich billig, dass man sich das dachte, okay, das muss man irgendwie. Wenn man das halbwegs gut verkauft bekommt, dann lohnt sich das. Also wir konnten die damals einkaufen für, nagel mich nicht fest, aber ich glaube 80 Dollar Cent. Und dann haben wir noch logischerweise Transport, Versand, damals Containerware. Dann waren wir so bei 2 Euro.
Und hier verkauft für 200?
Nee, ja, an den Endkunden. Nein. Aber an Endkunden sind wir nicht. Wir sind dann schon an den Handel gegangen. Dann haben wir sie für 40, 50, 60, 70 Euro konnten wir sie schon verkaufen. Das heißt, die Marge war okay. Jetzt muss man dazu sagen, in dem Container war jetzt auch nicht alles Gold, was da drin war. Das heißt, ein Drittel war nicht brauchbar. Und genau, wie das halt so ist. Aber es war trotzdem von der Marge her gut.
Da hat der BWL-Student gleich die ersten Erfahrungen gesammelt.
Ja, aber...
Darüber dann eine Diplomarbeit geschrieben, wahrscheinlich.
Nee, ich habe leider nie ein Diplom gemacht. Ich bin Bachelor.
War das jetzt der Anfang dann, für MyPoster auch geldmäßig? Oder seid ihr dann eigentlich völlig frisch in die Entwicklung der Unternehmung gestartet? Oder war das so ein Startschuss?
Nee, genau, das war ein Startschuss. Wir haben dann, wir waren eine Zwei-Mann-Show damals, mein Bruder und ich. Wir haben dann eben angefangen, mehrere Kunden zu akquirieren, Möbelhäuser, Baumärkte. Und wir haben die dann, eigentlich habe ich die aus dem Auto raus verkauft, bin durch die Republik gefahren, ein bisschen durch Österreich, Schweiz und habe die tatsächlich aus dem Auto raus verkauft. Und das lief auch wirklich nicht schlecht. Das muss man sagen, das waren schon ganz gute Absatzmärkte, haben wir schon ein paar Euro Umsatz gemacht im Jahr. Ich glaube, in der Hochzeit auch über 1 Million damals. Und dann haben wir aber gesagt, weil wir scheinbar bei BWL nicht so aufgepasst haben, weil wir mussten die Chinesen ja zuerst bezahlen. Und die Möbelhäuser haben uns natürlich, die haben relativ lange Zahlungsziele, wer sich im Handel auskennt. Also hatten wir Cashflow-Themen und haben dann irgendwann entschieden, okay, das kann so nicht weitergehen. Und haben wir gesagt, okay, lass uns das Thema Bilder weiterziehen, aber lass uns sozusagen schauen, was wir online machen können. Und dann haben wir uns Gedanken über die MyPoster gemacht damals, ja.
Aber ich muss noch einmal zur Motivation fragen, weil ich ja eben so ein bisschen scherzhaft gefragt habe, habt ihr Interesse an schlechter Kunst oder auch guter Kunst? Dann hast du recht schnell gesagt, nein, die Marge war gut.
Ja.
Sprich, also häufig, also bei Gründershows wie Hülle der Löwen oder so, dann heißt immer die Idee, man muss fürs Produkt brennen und die Gründer müssen gut sein. Also habt ihr es eher so aufgezäumt, wir wollen was machen und wir suchen uns jetzt was und es hätten auch Kochtöpfe sein können oder... Ist das schon, dass ihr sagt, dass und euch liegt jetzt einfach diese Firma am Herzen oder ist es schon auch das, die Kunst an sich?
Nee, die Kunst an sich hat uns nicht am Herzen gelegen.
Sehr gut, ich mag deine Ehrlichkeit.
Es war tatsächlich die Opportunität.
Okay.
Ja, also da habt ihr dann schnell gemerkt, ich muss mal so fragen, also Zewe und so, das gab es das damals alles schon, ne?
Ja, genau, Zewe gab's schon. Zewe gibt's schon lange.
Habt ihr dann, wie seid ihr zu dem nächsten Schritt gekommen? Also, fertiges Zeug zu verkaufen. Ihr seid ja einen ganz anderen Schritt dann gegangen, ne?
Ja, genau, wir haben dann eigentlich die zwei Probleme gehabt. Also, wir standen dann vor dem Problem mit dem Cashflow-Problem, wie eben beschrieben. Und dann hatten wir das zweite Problem, dass wir, wie das so üblich ist, du hattest eigentlich ja immer die falschen Bilder auf Lager. Mhm. Weil du hattest ja immer, die Bestseller waren ja immer schon weg und die, sagen wir mal, die schlechten Toskana-Bilder haben sich nicht verkauft. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn wir online gehen, dann lass es uns so anstellen, dass der Kunde tatsächlich den Content mitbringt, also das Bild mitbringt, so dass wir dieses Problem nicht mehr haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wäre es doch ganz cool, wenn der Kunde selber hochlädt, und dann fangen wir an mit verschiedenen Materialien. Und dann haben wir in dem Zuge dann 2009, als wir die MyPoster angefangen haben zu programmieren, eben auch gesagt, wir produzieren selber und haben dann uns auch die erste kleine Maschine gekauft. So ein ganz kleiner Drucker war das damals, ein Bürodrucker, den wir uns ins Büro gestellt haben, und haben dann damals angefangen zu produzieren, als wir dann 2010 eben live gingen, und haben das sozusagen in einem Schwung gemacht. Hm. Und haben dann aber den Handel weitergemacht, weil der hat uns tatsächlich Geld gebracht. Weil wir hatten, also wie gesagt, tatsächlich 1-2 Millionen Umsatz, und haben dann den Handel eigentlich das zahlen lassen. Und immer wieder, wenn wir mehr Auftragseingang hatten in der MyPoster, haben wir dann ein Stück vom Handel abgelöst.
Hm. Wir haben jetzt vielleicht kurz versäumt, einmal zu sagen, für alle, die es eventuell nicht wissen, was genau macht ihr?
Wie, ich denke, kennt ihr da nicht.
Ja, aber nur zur Sicherheit.
99% der Bevölkerung.
Ich denke auch, stimmt. Aber die 99% können jetzt mal 30 Sekunden weghören und dann für die 1%.
Ja, wir sind ein E-Commerce-getriebenes Unternehmen, was personalisierte Produkte druckt, vor allem im papierbasierten Bereich, also Fotobücher, Leinwände, Poster, Acrylglas, und wir haben in der Gruppe noch andere Unternehmen, also auch Karten, Weihnachtskarten, aber auch Kalender oder sonstige Kunstdrucke, und der Kunde lädt bei uns die Bilder hoch. Tassen, bei Unique auch Tassen, ja.
Echt? Ich dachte, das ist ein
Scherz. Nee, bei Unique auch Tassen,
ja. Mit der schlechten Kunst ist das so eine Sache.
Bei der MyPoster keine Tassen, aber bei Unique verkaufen wir auch Tassen.
Aber mal so gefragt, ihr habt ja schon derzeitig, wann sagst du, 2007 oder wann habt ihr gestartet?
Die MyPoster, genau, die ging live im November 2010.
Habt ihr dann, ich meine, 2007 kam das iPhone, das erste. Ich denke, die Fotoqualität war noch etwas dünn damals, ich kann mich nicht erinnern. Aber ja. Habt ihr dann irgendwann mal gespürt, würde mich mal interessieren, wann so ein richtiger Run kam? Also auch, dass die Leute wie bekloppt dann Fotos gemacht haben mit dem Handy und dann auch gleich über was auch immer dann drucken wollten, ne?
Ja, ist natürlich immer schwierig, wenn in der damaligen Frühzeit, was war Run und was war sozusagen, wir waren erst dann am Markt. Aber genau, bei uns war es schon so 2013, 2014, als wir gemerkt haben, okay, wir sind zumindest über dem Berg, wir kriegen das, also irgendwie sollten wir das jetzt hinkriegen. Hm. Aber es hat schon mindestens 3 Jahre gedauert am Anfang auch. Hm. Okay. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass die Leute machen mehr Bilder, aber das heißt noch lange nicht, dass sie mehr ausdrucken. Also das ist, glaube ich, geht euch auch so, dass du hast zwar viel mehr Bilder, aber das ist noch nicht, impliziert immer noch nicht, dass du deswegen mehr ausdruckst. Natürlich wird die Bildqualität besser, das stimmt.
Das ist aber eigentlich ein guter Punkt, weil man druckt ja ehrlicherweise immer weniger. Also man klebt ja auch nicht mehr unbedingt. Also früher war das ja noch so ein Highlight damals, als man irgendwie einen Film hatte mit 24 Fotos oder wie viel da drauf war. Und dann gehst du es entwickeln und freust dich 2 Wochen, bis du das Ding dann endlich abholen kannst mit den fertigen Fotos. Das passiert ja in der Tat nicht mehr. Das ist ja wirklich nur noch Ausgewähltes, was man vielleicht mal irgendwie druckt oder irgendwie in Form eines Geschenks, ja, herrichtet.
Du hast mit Sicherheit immer noch diesen Spiegelreflexkunden, den ihr auch alle aus dem Zoo kennt oder aus dem Park.
Aus dem Zoo.
Der druckt,
bitte nicht füttern.
Ja, da sind. Der druckt natürlich weiterhin regelmäßig sehr individuelle Großformat. Du hast aber auch tatsächlich dieser ganze Bereich in den Apps Fotoabzüge schon auch sehr groß. Also die Leute drucken schon noch viele Fotoabzüge, zum Glück. Und dann hast du den ganzen Geschenkebereich im Fotobuchbereich oder dann auch das, was unter dem Weihnachtsbaum liegt, vor allem Kalender oder sagen wir mal mittlere Größe Produkte für die Enkelkinder oder so, mit den Enkeln drauf, für die Oma, Opa.
Ihr habt euch ja ziemlich ausgebreitet, habt Zukäufe gemacht und so weiter. Es gibt auch noch Wettbewerber. Siehst du die Gefahr? Es gibt ja einige Beispiele.
Ja, einige.
Ja, Beispielbranchen.
Einige Wettbewerber.
Ja, siehst du die Gefahr? Ja.
Nein, lass mich doch mal erstmal ausreden. Gefahr, auch andere Branchen mussten das durchmachen, dass dann irgendwann Schluss ist, was Frauke ja gerade ansprach. Es kann ja sein, dass die Leute dann irgendwann wirklich nur noch, wenn das einfacher wird, auf dem Fernseher sich die Bilder nochmal angucken und eben gar nicht mehr ausdrucken dann. Oder gar nicht.
Ja, die Gefahr sehen wir nicht. Wenn man sich anschaut, es gab ja mal diesen digitalen Bilderrahmen. Wisst ihr noch, das war so vor 5 oder 6 Jahren. Ja. Glaube ich, einmal an Weihnachten ging der einmal durch Amazon und Mediamarkt. Und das ging ja dann auch wieder weg. Und es gibt ja heute auch, glaube ich, so einen Samsung-Fernseher mit so einem Rahmen, wo so Bilder sind. Aber nichtsdestotrotz ist dieses haptische Produkt, wenn du das in der Hand hast oder an der Wand hast, immer noch löst andere Emotionen aus, als wenn es ein digitales Produkt ist. Und wenn du da nochmal guckst, wie viel Freude wir mit dem Schenken machen und dieser Schenketeil oder den Teil, den du, wenn du das eigene Foto gemacht hast bei, weiß ich nicht, irgendeiner Welle und du freust dich, das dann auszupacken und hinzuhängen, das ist schon nochmal viel größer, als wenn es nur ein digitales Produkt ist. Von daher sehen wir nicht so, im Moment zumindest würden wir jetzt nicht sagen, dass wir von digitalen Wänden abgelöst werden vom Geschäftsmodell. Toi, toi, toi.
Du hast auch mal gesagt, dass du glaubst, dass ihr nicht mehr da wärt, wenn ihr VC-Geld gehabt hättet, also
ja,
Venture Capital, hast du wohl mal gesagt, ja.
Würde ich auch heute nochmal so unterschreiben. Es liegt aber daran, dass ich weiterhin glaube, dass wenn man, oder wie bei uns, wenn ich unsere Geschichte angucke und wir hatten nie VC-Geld, wir mussten immer auf unser Geld achten. Mhm. Ich glaube, dass das schon was mit einem Unternehmen macht und auch mit einem Unternehmer macht, wenn man einfach auf sein Geld aufpassen muss und wenn man auch vielleicht nicht alle Kanäle bespielen kann, sondern einfach sagen muss, okay, was immer ich da reingehe, brauche einen gewissen Return on Invest. Und es macht auch was mit der, es macht ja auch was mit den Mitarbeitern, es macht was mit der Kultur, es hat einen Einfluss, glaube ich, auf die Werte im Unternehmen. Von daher, ja, glaube ich immer noch, dass es der richtige Schritt war für uns.
Wir sprachen ja vorhin noch kurz über Pleiten. Und ich sprach München nicht ohne Absicht an, weil ja vor ein paar Tagen kam ja, oder vor ein paar Wochen schon, Franka Emika, diese Robotikfirma, Vorzeigefirma, die insolvent gegangen ist. Es war ein Riesenhype ja um die Firma, also ganz bekannt überall in den Medien. Dann sind die insolvent und wurden jetzt verkauft. Und noch ein paar andere Beispiele gibt es ja in dem Bereich, wo man sich fragt, so erfolgreich, Street Scooter auch, und dann funktioniert das nicht. Du hast ja selber BWL studiert, fehlt es einfach noch an guten Lehrstühlen für BWL, dass die Startups sich da nicht bedienen, oder woran liegt das, dass dann doch so viele, die scheinbar so erfolgreich sind, dann hinten runterfallen?
Boah, schwierig, sich da was anzumaßen. Aber ich würde schon behaupten, dass immer die Frage ist, was ist denn erfolgreich auch?
Na, überleben, oder?
Nee, aber wenn man die letzten Jahre anschaut, dann ist erfolgreicher definitiv auch in der, sagen wir mal, in der Branche, dass man extrem hohes Funding bekommen hat. Mhm. Und die Frage ist ja immer, ist Funding gleich erfolgreich? Oder ist erfolgreich gleich, man hat ein gewisses nachhaltiges Geschäftsmodell mit einem anständigen EBIT oder vielleicht auch einem kleinen Verlust, aber es ist sozusagen irgendwo nachhaltig gemacht. Und ich glaube, das merkt man im Moment, das dreht sich auch so ein bisschen. Ich glaube, dass viele der Unternehmen, ich meine, WeWork, habe ich gelesen, hat heute auch Insolvenzantrag gestellt, 49 Milliarden verbrannt.
Aber das bezog sich ja auf die Frage genau, weil Frauke vorher das mit den VCs angesprochen hat. Genau diese Problematik. Erfolg war, wenn ich ganz besonders viel Funding bekommen habe. Ja, und das macht mich aber auch abhängig, wie du ja zu Recht sagst, immer wieder dieses Neue zu bekommen, damit ich weiter wachsen kann. Ich bin ja gezwungen, dann zu wachsen.
Ja.
Da habt ihr einen ganz anderen Weg, obwohl ihr auch ziemlich rasant wächst.
Wächst.
Ja, und deswegen bin ich heute froh, dass wir damals keinen VC-Geld genommen haben. Gut, wir haben auch nie ganz angeboten bekommen, ehrlich
okay.
gesagt. Aber
ihr wart nicht bei Hülle Löwen.
deswegen meine ich glaube, das ist mit Sicherheit der vielleicht steinigere Weg, aber es ist, wenn es nachhaltig ist, ist es, glaube ich, dann in diesen Phasen, wo Geld dann auch wieder teurer ist, auf jeden Fall definitiv, ja, auf jeden Fall ist man dann in einer besseren Lage. Ja. Also jetzt in einer besseren Lage, wenn man es nicht hat. Aber das ist ja dieses, weißt du, immer erfolgreich. Und ich glaube, es gibt Geschäftsmodelle, die brauchen VC-Geld, keine Frage. Oder die brauchen irgendwelches Geld, um sauschnell zu wachsen, damit sie vielleicht Märkte beherrschen oder so. Das kann es, mit Sicherheit gibt's das. Aber ich glaube, es gibt viele Geschäftsmodelle, da ist einfach, könnte man anstelle von VC-Geld auch ein bisschen nachhaltiger wachsen und oder nachhaltiger aufbauen und genauso schnell wachsen vielleicht. Und es ist dann vielleicht nicht ganz so komfortabel. Aber auch das geht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, unser ganzer Mittelstand früher hat jetzt auch nicht, also der heute existiert, hat auch nicht VC-Geld damals angenommen. Und da sind auch Hammerunternehmen rausgekommen. Mhm.
Und ihr habt eigene Produktion, was jetzt auch nicht unbedingt alltäglich ist, wenn es um E-Commerce geht. Warum macht ihr das? Wieso macht ihr es selbst?
Zum einen lieben wir Maschinen tatsächlich. Wir sind, ist irgendwie was Schönes. Also die Kombination, dass wir Software schreiben dürfen vorne rum und dass wir haben drei Produktionsstandorte. Das macht schon Spaß.
Alle in Deutschland?
Ja, alle in Deutschland. In Ostdeutschland einen und zwei hier in der Nähe von München, Dachau und Olting. Und für uns, wir personalisieren ja Produkte sehr stark. Und für uns ist diese Kombination, dass wir vorne rum Konfiguratoren schreiben können Und wir haben sozusagen und wir schreiben unsere Produktionssteuerungssoftware auch selber in den Produktionen. Das heißt, wir können totalen Einfluss nehmen auf die Maschinen selber und können vornherum dem Kunden extrem hohen Personalisierungsgrad bieten, indem wir selber produzieren, weil wir die Maschinen ansteuern und dadurch sozusagen wirklich vorne total frei sind. Und dann gibt es auch Produkte, muss man ehrlich sagen, wie im Großformat, wo die Marge nicht ganz so hoch ist, dann musst du, damit du dieses Spiel mitspielen willst, dann auch selber produzieren. Wenn du das noch einkaufen würdest, dann wird es auf jeden Fall nochmal schwieriger. Hm. Aber vor allem der Personalisierungsgrad, die Geschwindigkeit, diese ganze Kette aus Kundensicht im Griff zu haben, das hilft uns schon. Mhm. Und ist cool.
Ist cool?
Ja, ist cool im Sinne von, dass du, weißt du, wir haben ein physisches Produkt und du stellst es auch noch selber her. Das ist auch, ist nicht so oft bei E-Commerce-Unternehmen. Und wenn man aber auch unsere Mitarbeiter fragt, dann finden die das auch, das ist was cool, was Besonderes. Und so ein haptisches Produkt zu haben, ist tatsächlich was Schönes.
Mhm. Jetzt ist ja KI gerade ein Riesenthema, auch gerade im Grafik-, im Fotobereich oder Grafikbereich muss man es ja fast schon nennen. Kann ja gar nicht mehr sagen, ob das Fotos sind, was da gemacht wird. Aber was kommt da auf uns zu, auf euch vor allen Dingen auch? Nutzt ihr, wollt ihr, überlegt ihr das, macht ihr das, auch Fotoverbesserungen? Man könnte ja sagen, lieber Kunde hier, deine Fotos, da könnte man noch ein bisschen was machen.
Was kommt da auf uns zu? Ich glaube, einiges für alle. Ich glaube, jeder sollte sich sein Geschäftsmodell einmal nachhaltig anschauen und gucken, okay, wo kann ich es einsetzen oder wo bin ich tatsächlich auch, wo hatte ich vielleicht früher mal Know-how, was besonders war und jetzt tatsächlich einfach nicht mehr existiert. Oder durch Midjourney oder wie noch abgelöst werden kann. Wir benutzen das definitiv in der ganzen Grafikumerstellung von Teasern oder Mockups oder 3D-Bildern. Und wir haben auch, wir werden es mit Sicherheit auch in der Bildverbesserung und Optimierung benutzen.
Auf Nachfrage oder direkt schon ohne zu.
Genau, wir haben im Moment auch so, wenn du ein Bild bei uns hochlädst, dann haben wir eine Bildoptimierung aktiv. Die kannst du auch ausschalten. Die ist jetzt noch nicht KI, aber die wird sozusagen dadurch natürlich immer besser. Und dann hat das sozusagen schon auch einen Nutzen aus Kundensicht. Jetzt sind wir rein beim Bildhochladen. Mhm. Aber das geht natürlich, bei uns wird es auch in ganz viele Dimensionen geben, wo es uns hilft oder wo es uns auch, wir einfach aufpassen müssen.
Wo müsst ihr aufpassen?
Ja, ich glaube, man muss schon mal schauen, was, wir haben ja noch ein Unternehmen wie Unique, wo wir so sehr Creator-getrieben, also mit auf Künstlerebene arbeiten. Und da muss man schon auch gucken, differenziert man irgendwann zwischen dem, was hat tatsächlich eine eigentliche Person gemacht, wenn es hochgeladen wird, das Bild, also das, sagen wir jetzt mal Kunstwerk oder Content, oder wurde es von der KI erstellt? Also hat man da, muss man da irgendwo diversifizieren aus Kundensicht oder sagt man, nee, ist eigentlich egal. Ja, muss man einfach ein paar Entscheidungen treffen.
Und seid ihr schon zu dieser Entscheidung gekommen? Nee.
Nee.
Denkt nur drüber nach. Also die ganze Diskussion um Urheber, Sachen und Rechte, also die kommt auf euch zu wahrscheinlich dann, oder? Verfürchtet ihr?
Mit Sicherheit, ja. Die Frage ist, wirst du das am Ende entscheiden können und sind wir der das entscheiden muss? Also, oder wirst du am Ende auf der Plattform sagen, pass auf, jeder ist verantwortlich für sein eigenes Urheberrecht? Lauter so Fragen. Und will der Kunde es am Ende wissen? Also willst du wissen, wenn du dir jetzt dort was bestellst, zum Beispiel, ob es eine eigentliche Person gemacht hat oder ob es KI gemacht hat? Das macht es ja nicht besser oder schlechter. Ne?
Nee, aber das ist ja eine spannende Frage am Ende, wo du Unique ansprichst, damit baut ihr ja so eine Self-Publisher-Creator-Plattform, das nächstes Jahr an den Start gehen soll, ne?
Ja.
Und
wird,
okay, sehr gut. Und wenn das aber auch eine Self-Publisher-Creator-Plattform ist, ein sehr schönes Wort, hat das ja auch immer mit Identifizierung zu tun. Und da bist du ja dann wieder bei der Frage KI, wie viel Identifizierung habe ich dann noch mit dem Kunstwerk, wenn ich mir dann...
Genau.
Picasso oder ein Banksy oder was weiß ich, dann hänge ich mir das ja hin, weil ich irgendwie diesen Künstler, dieses, was der Künstler geschaffen hat, gut findet. Dann kann man jetzt wieder über die Definition diskutieren, aber trotzdem als Creator hat man ja irgendwie eine Verbindung dann mit seinen Followern.
Ja, genau, aber das ist die Frage ist, ist es aus Kundensicht am Ende relevant? Oder wird es nicht relevant sein? Oder sagst du einfach, es gefällt mir und ich kaufe es und ich hänge es auf? Oder bist du verpflichtet, es vielleicht auch zu kennzeichnen? Das wird sich sozusagen zeigen. Sowohl, ob man verpflichtet wird oder ob man es vielleicht dann auch kennzeichnet, damit der Kunde weiß, wo es herkommt. Auf der anderen Seite ist es auch so, du wirst dich einfach als Creator anmelden können und Sachen publishen. Die Frage ist ja jetzt schon, sagt er uns dort die Wahrheit? Also hat er das tatsächlich selber auf einem Malboard gemalt oder auf Papier und dann in Photoshop bearbeitet oder hat er es sowieso schon aus Midjourney?
Da könnte ich dann ja auch meine Toskana-Bilder hochladen, ne? Nur so.
Ja.
Nee, ist egal.
Ob sie jemand kauft, müssen wir da mal gucken.
Ich habe da noch einige. Aber die Diskussion, das hatten wir auch schon hier im Podcast häufiger. Was bedeutet dann Kunst und was ist Eigenständigkeit? Ne? Ob der Prompt, für den ich ja manchmal, wenn ich gute Bilder haben will, wirklich viel Zeit investieren muss. Ne? Und das hat ja ein Künstler hier bei uns auch gesagt. Was ist denn der Unterschied, ob ich jetzt nur das Handy hochhalte, dann auf den Knopf drücke und ein Foto mache? Ist das Kunst oder und das andere nicht? Also da kommt ihr in die Bredouille, wenn ihr das entscheiden wolltet.
Genau, und ich glaube auch, wenn du heute mal guckst, wer richtig gute Bilder macht oder die, wer richtig gute Prompts macht, dann sind es am Ende ja ausgebildete Grafiker oder Fotografen.
Meistens,
weil sie genau wissen, was sie eingeben und weil sie sozusagen wissen, welche Linse und was genau sie tun wollen. Von daher bin ich da auch bei dir, ne? Ich glaube, es ist ja nicht so einfach, wie es klingt. Es ist ja nicht so, als würde ich jetzt ein perfektes Shooting daraus bekommen mit 5 gleichen Bildern. Zumindest im Moment noch nicht.
Wie plant ihr das dann mit der Plattform? Also kann jeder Creator am Ende sein oder habt ihr da irgendwelche Qualitätsstandards, wie auch immer man die festlegen möchte oder einfach wer raushauen will, der macht's?
Wer raushauen will, der macht's. Wir haben uns dagegen entschieden, das in irgendeiner Weise zu kuratieren, sondern wer Lust hat, darf. Ob es dann gekauft wird, ist natürlich dann wieder nicht unser Ding, aber erstmal darf jeder ein Creator sein und jeder darf Shops bauen und self-publishen, ja.
Und woran verdient ihr dann da?
Wir stellen sozusagen die ganze Fulfillment-Kette dar. Das heißt, bei uns, wir sorgen dafür, wenn du das zum Beispiel auf eine Pulli haben willst oder T-Shirt oder Bettwäsche oder Kissen oder was auch immer, dass das Ganze sozusagen produziert wird und auch verschickt wird. Und daran verdienen wir. Und der Creator kriegt, das ist ein provisionsbasiertes Modell.
Mhm. Ja, da bin ich aber gespannt. Also zum einen, ob das nicht ein totaler Overflow wird, euch die Leute die Bude einrennen und dort, ich hab selber ja, wir hatten ja so ein Prompt-Battle mal hier, da habe ich, weiß ich, wie viele tolle, witzige, lustige Tier-Dinger gemacht. Bei Midjourney sahen echt witzig aus. Ich immer noch überlege, die könnte ich mir eigentlich an die Wand hängen, so gut sehen die aus.
Ja.
Da könnte ich euch zuschütten mit.
Kannst du uns zuschütten. Machst du deinen eigenen Shop und dann kannst du die hochladen und dann kannst du dir die auf allen möglichen Materialien bestellen und der Kunde kann die nochmal personalisieren. Kannst du auf dein T-Shirt drucken, auf deine Tasche, kannst du auch einen Kalender draus machen, kannst ein Buch draus machen. Alles.
Ja, und der Kunde hat die Qual der Wahl von tausenden neuen Künstlern, die.
Ja, du kannst ja am Ende auf so einer Listing-Page jetzt auch nicht. Das ist ja zum Glück endlich, was da gezeigt wird von daher.
Wie geht es euch so als Unternehmen in Deutschland, wenn man mal schaut, wir haben im Moment wieder sehr viel Diskussionen in diesen Tagen über Bürokratieabbau, der endlich kommen soll, solche Dinge, so Deutschland als Standort für, Familienunternehmen in der ersten Generation oder überhaupt Unternehmen. Wie geht es euch da?
Also wir haben gerade in den dritten Standort investiert in Deutschland und daher glauben wir tatsächlich an den Standort Deutschland. Es ist mit Sicherheit irgendwas dran, dass wir aufpassen müssen, in welchem Wahnsinn wir uns da befinden. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt nicht so oft an die Unternehmer gedacht wird. Am Ende ist es natürlich auch so, dass wir nie die Lautesten sind. Das ist mit Sicherheit so. Ne? Wir müssten vielleicht auch, wir dürfen uns, ich bin auch überhaupt nicht dafür, sich zu beschweren. Ich finde, wir dürfen uns auch nicht beschweren. Wer sich beschwert, der muss was tun, muss irgendwie auch seine Stimme erheben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir sind jetzt zum Glück zum Beispiel nicht energieintensiv, aber wenn du jetzt, ich habe auch Freunde, die sind energieintensive Unternehmen, da ist es auf jeden Fall nicht lustig im Moment und da überlegt man schon, was man tut. Ich glaube weiterhin 100% an diesen Standort und glaube auch, dass sich was tun wird.
Ihr seid ja wahrscheinlich aber auch hoch effizient, oder? Das geht wahrscheinlich vom Bestellungsprozess direkt in die Maschine und dann in die Lieferung.
Ja. Nicht, also genau, du hast schon noch, je nachdem, welchem Produkt, hast du ein bisschen Handarbeit drin. Wenn du zum Beispiel an gerahmte Produkte denkst, brauchst du eine anständige Gärung, die brauchst du sozusagen Handarbeit. Aber wenn du jetzt an, sagen wir mal, ein Fotobuch oder eine Weihnachtskarte denkst, genau, die geht von Maschine zu Maschine und geht dann in eine Verpackung rein.
Wie viele Leute seid ihr?
In der Gruppe so circa 400.
Wir haben immer eine Schlussfrage. Ja. Wenn du jetzt so Richtung E-Commerce schaust in Deutschland, so ist Deutschland so ein guter E-Commerce-Standort, wenn man dem, oder hast du eine bessere Formulierung?
Bei Foto sind ja viele Unternehmen dabei. Da sind wir, glaube ich, ganz gut, eures Business, da gibt es ja einige Unternehmen, die gut dabei sind. Aber E-Commerce wäre, glaube ich, schon ganz gut. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen.
Also nicht, wie gut können die Deutschen online shoppen, sondern eher, wie gut sind deutsche Unternehmen in dem Bereich aufgestellt, wenn du dem eine Schulnote geben müsstest. Sehr gut bis ungenügend.
Boah,
Also die Leute können sehr gut online shoppen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
2 bis 3. Ich glaube schon, dass wir sehr gut sind. Wir haben ja wir haben ja mega gute Universitäten mit TU, LMU jetzt online hier in München, was da an Softwareentwicklern rauskommt. Das ist schon richtig gut und gigantisch. Ich glaube, wir können auch gute Konzepte machen und wir haben in Deutschland bestimmt gute Ideen. Ich glaube, wir sind, wenn man den Vergleich zieht zu USA, haben wir halt einfach am Ende ein Problem, dass wir in Europa verschiedene Sprachen haben, die haben eine andere Komplexität. Das heißt, unsere Märkte sind kleinteiliger als in Amerika, wo du einfach mit einer Sprache 200 Millionen hast. Und bei uns musst du immer wieder, hast du diese Sprachbarrieren, dann hast du teilweise halt wirklich noch Zollthemen. Ich meine, du kannst in die Schweiz, musst du alles verzollen. Also wir sind halt, ich sag mal, allein geografisch sind wir halt einfach in einem Markt nicht so groß wie Amerika. Und jeder, der ein Unternehmen mal skaliert hat, weiß, egal in welchem Segment du arbeitest, desto größer dein Heimmarkt ist, desto einfach kannst du dich entwickeln. Und so ist es, glaube ich, nicht so leicht für europäische Unternehmen, da voranzukommen. Was ich aber jetzt nicht sagen würde, dass wir nicht Hammer Gründer haben oder Top-Leute, sondern ich glaube, es ist tatsächlich oft sehr geografisch bedingt.
Darüber könnte man eine eigene Folge machen. Ja, aber
endlich mal eine Branche, der es gut geht. Keine Probleme, alles super.
Ja, René, danke schön für die Einblicke.
Danke. Ja, vielen Dank euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.